Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Mein Name ist Marijn Kobotsch und ich freue mich heute sehr über meinen Gast, der zurück ist auf dem Kanal, Philipp Vorndran. Hallo, Herr Vorndran.
Hallo, wie geht's?
Mir geht's gut. Und Ihnen?
Ausgezeichneter Sommer, da geht's mir immer gut.
Wollen wir mal schauen, ob das auch nach meinen Fragen immer noch so ist? Philipp Vorndran, ihr da draußen kennt ihn sicherlich.
Da bin ich guter Dinge.
Ist ja guter Dinge. Ist Kapitalmarktstratege und Partner beim Kölner Vermögensverwalter Flossbach von Storch. Und auch heute wollen wir mit Ihnen mit drei schnellen Fragen reinstarten. Herr Vorndran, die Zinsen werden dieses Jahr?
Kommt auf das Ende der Kurve an. Am kurzen Ende fallen, am langen Ende eher steigen.
An Aktien führt kein Weg vorbei, weil?
Weil es mit Abstand die sinnvollste Geldanlage ist, zumindest dann, wenn man mindestens 7 bis 10 Jahre Zeit hat.
Und die deutsche Wirtschaft ist jetzt?
Voll gegen die Wand gefahren. Das ist nicht nur durch die Ampelkoalition ausgelöst worden. Auch Angela Merkel und ihr Team haben sehr viel dazu beigetragen, dass die wirtschaftliche Situation in Deutschland so ist, wie sie ist. Katastrophal.
Und damit trotzdem herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Ja, Herr Vorndran, dann lassen Sie uns daran doch direkt anknüpfen. Sie sagen, die deutsche Wirtschaft ist voll vor die Wand gefahren, die Lage katastrophal. Hat sich auch in den letzten Monaten, wo man ja den Eindruck hatte, so ein bisschen haben es die Politiker schon verstanden, hat sich nicht zum Besseren gewandt?
Nein, nicht wirklich. Das Problem ist, die Politik hat über viele, viele Jahre, man muss inzwischen fast sagen Jahrzehnte, es verpasst, an der Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft etwas zu verbessern. Das sind strukturelle Probleme. Wir sehen das sehr beispielhaft an der Entwicklung der Deutschen Bahn, die jetzt erst anfängt, nach vielen Jahrzehnten wirklich relevante Infrastrukturmaßnahmen zu ergreifen. Es ist die Infrastruktur, es ist die Bürokratie, es ist unser Verständnis in der Gesellschaft, dass Leistung eher ein Schimpfwort ist als ein Anreizsystem. Da gibt es so viel zu tun, was in den nächsten Jahren geändert werden müsste. Allein mir fehlt so ein bisschen der Glaube, dass wir das auch wirklich wollen.
Ja, Sie sprechen es an und ich hatte auch übers Wochenende, Ende letzter Woche, auch einen verstörenden Tweet, eine verstörende Nachricht auf Social Media, wie auch immer man das nennen will, gesehen von Jan Böhmermann, dem ZDF-Moderator, der ja sagte, alle Freibeträge bei der Kapitalertragssteuer sollten fallen, überall 50% Besteuerung, eine Vermögenssteuer. Okay, das ist dann wieder mehr Streitthema, aber gerade ich, wo man verdient nicht schlecht, man kann sich nicht beschweren, aber mit dem Verdienst wird schwierig in einer Großstadt wie München, wird schwierig bei der Rente gescheit vorzusorgen. Und natürlich setze ich da auf die Börse und Aktien. Und wenn ich dann von einem Herrn höre, der mehrere hunderttausend Euro jedes Jahr verdient, der dann sowas fordert, das aber an Millionenpublikum sendet, verstehe ich dann auch irgendwie die deutsche Einstellung zu Aktien, Börse und Geld nicht so ganz.
Ja, also bei diesem Herrn wundert mich nicht allzu viel. Er hat in der Vergangenheit schon relativ klar aufgezeigt, wessen politischen Gedanken gutes Kind er ist. Das ist weit weniger überraschend als die grundsätzliche Angst der Deutschen vor sinnvoller Kapitalanlage. Da fehlt schlicht und einfach die Erkenntnis, dass langfristig Investments in Unternehmen, da spielt überhaupt keine Rolle, ob das die lokale Bäckerei ist oder ein führender Konsumkonzern, dass die deutlich einem Investment in nominale Anlagen, also dem Sparbuch oder der Anleihe, egal ob Bundesanleihe oder Unternehmensanleihe, überlegen ist. Natürlich hat ein Investment am Aktienmarkt auch Schwankungen zur Folge. Das ist völlig logisch. Es gibt wirtschaftliche Zyklen, es gibt Trends auch innerhalb und zwischen den Geschäftsmodellen. Da geht es beim Kurs mal auf und ab. Viel weniger erratisch ist in der Regel die Gewinn- und die Cashflow-Entwicklung. Daran sollte man sich versuchen zu orientieren. Wie gesagt, diejenige, die einen längerfristigen Anlagehorizont hat. Und ich würde mal sagen, das gilt für alle Menschen, die in Altersvorsorgedimensionen denken. Die kommen an realen Investments, den eigenen vier Wänden und guten globalen Aktien einfach nicht vorbei. Das hätten wir in Deutschland schon viel früher machen müssen. Dann stände es mit unserer gesetzlichen Altersvorsorge nicht so desaströs, wie es ist.
Ja, Sie haben das Thema eigene vier Wände, Immobilien angesprochen. Wie sieht es da im Moment aus auf dem Immobilienmarkt? Können Sie da einen Überblick geben? Wie hat sich die Lage entwickelt? Was mir zuletzt aufgefallen war, Bauzinsen waren trotz allem wieder deutlich gestiegen.
Ja, klar. Es ist am Ende des Tages so, dass ich versuchen muss, wegzukommen von der Idee, Immobilieninvestments sind nur dann attraktiv, wenn die Hypothekenzinsen tief sind. Schauen Sie, wenn das der Fall gewesen wäre vor 30, 40 Jahren, dann hätten unsere Eltern nie eine Immobilie erworben, weil die haben mit Hypothekenzinsen von 8, 9, teilweise sogar 10% operieren müssen. Für die war allerdings klar, ganz im Gegensatz zur aktuellen Generation, dass diejenigen, die sich eine Immobilie leisten, und das sehr oft, das dürfen wir nicht vergessen, mit sehr viel eigenem körperlichen Arbeitseinsatz. Ich erinnere mich, ich habe früher Handball gespielt. Wir waren regelmäßig am Wochenende auf Baustellen unserer Vereinskollegen und haben dort mitgeholfen. Also dieser Eigenanteil war sehr viel größer. Und diejenigen, die so eine Immobilie erworben haben, die haben dann halt eben nicht drei- oder viermal im Jahr Urlaub gemacht. Es ist völlig klar, der Immobilienerwerb ist in der Regel auch verbunden mit Konsumverzicht, weil man doch einen gewissen Anreiz hat, relativ schnell seine Hypothekenschulden zu reduzieren. Und das ist natürlich bei 10% um einiges höher, als wenn ich eine Hypothek habe auf 10 Jahre von 1%, wie es ja vor 2 Jahren durchaus noch möglich gewesen ist. Mhm.
Allerdings muss man ja auch sagen, hat ja einerseits die Niedrigzinsphase, allerdings auch so das Gebaren des Staates dazu beigetragen, dass viele Menschen vermutlich nicht mehr so viel Eigenverantwortung übernehmen und ihr Geld halt eher verkonsumieren, weil sie halt sagen, am Ende greift mir der Staat, wenn es soweit käme, sowieso unter die Arme. Ist das vielleicht eine Entwicklung, die auch dazu beigetragen hat und wie könnte man das wieder umdrehen?
Ja, das kann durchaus der Fall sein, dass manche Menschen sagen, was soll ich hier einen Kapitalstock bilden, wenn die Böhmerwands dieser Welt dann irgendwann einmal auf diesen Kapitalstock zugreifen möchten. Aber ich behaupte, das ist nicht die Mehrheit unserer Bürger und Bürgerinnen. Die Mehrheit der Deutschen sind immer noch solide Arbeiter und Arbeiterinnen. Sie mögen auch sehr gerne vorsorgen. Sie machen es leider Gottes halt sehr oft nicht besonders geschickt. Die Deutschen sind nicht schlechte Sparer, was die Volumen der Sparbeträge angeht. Sie sind schlechte Investoren dieser Sparvermögen und daran müssen wir etwas ändern, politische Doktrinen hin oder her.
Wie würde denn Ihrer Meinung nach dann ein, ich sag mal, gutes Anlegen aussehen?
Naja, wir brauchen uns ja nur bei unseren Nachbarn ein wenig umzuschauen. Wir Deutschen tendieren dazu, zu glauben, wir sind die Einzigen, die die Weisheit mit Löffel gefuttert haben und erachten unsere Vorgehensweise sehr oft als die einzig gangbare und die einzig smarte. Bei der Geldanlage ist das definitiv nicht der Fall. Wenn ich mich umschaue in unsere Nachbarländer, dann brauche ich gar nicht über irgendwelche Ozeane hinwegschauen. Dann geht das los bei einer Altersvorsorge, einem Rentensystem, das zu einem sehr, sehr hohen Maße kapitalgedeckt ist, weil man sagt, die meisten Menschen haben 30, 40, 50 Jahre Zeit, bei diesen rentenbildenden Anlagen, da ist es nicht relevant, ob mal ein Crash dazwischen kommt oder nicht. 50, teilweise 60-70% der Rentengelder sind in realen Werten, in Immobilien, in Aktien. Und das ist sicher der Schlüssel für ein langfristig sinnvolles Investment zum Aufbau einer Altersvorsorge. Und wie gesagt, dazu gehört auch der Erwerb der eigenen vier Wände dazu. Wir sind in Deutschland eben nicht nur Schlusslicht beim Investieren in Aktien, sondern wir sind auch eine Nation von Mietern, was natürlich dann auch dazu führt, dass wir ganz andere politische Themen diskutieren wie im Rest der Welt. Hier ist der Mieterschutz ein ganz, ganz wichtiges Thema, während in den meisten anderen Ländern, wo das Eigentum an den eigenen vier Wänden 70, 80 oder teilweise 90% der Bevölkerung betrifft, geht es nicht darum, die Mieter zu schützen, sondern wie man das Immobilieneigentum optimal bewirtschaftet, wie der Staat helfen kann, hier sinnvolle Unterstützungen zu bauen. Wir hatten das in Deutschland auch einmal. Vor vielen, vielen Jahren gab es die Eigenheimförderung, die durchaus nicht unerheblich war, und die dann in irgendeinem der klassischen Sparprogramme einmal gestrichen wurde, die hat ihren Eltern, ihren Großeltern, so wie auch meinen, sicher auch einen Anschub gegeben, sich Gedanken zu machen über die eigenen vier Wände. Und man hört natürlich immer an Beispielen aus Hamburg, aus München, aus Stuttgart, dass die eigenen vier Wände nicht mehr für alle erschwinglich sind. Das stimmt leider Gottes. Aber es gibt auch Regionen, wo die eigenen Wände extrem billig sind. Ich denke an meine Heimat, die Bayerische Rhön. Also dort sind Immobilien so günstig wie in den letzten 50 Jahren nicht mehr. Also das ist sehr oft schon ein sehr fokussierter Blick auf die Zentren. Es kann durchaus ein sehr hoher Teil der Deutschen sich heute noch den Erwerb einer Immobilie leisten.
Beim Thema Sparprogramm kommt mir dann auch der deutsche Haushalt direkt in den Sinn. Der soll ja in den nächsten Tagen, im besten Falle noch diese Woche, auch verabschiedet werden. Was sind Ihre Meinungen zum neuen Haushalt? Hält er sich die Waage, vor allem ja zwischen diesen Streitthemen Investitionen und Sozialausgaben?
Ja, das tut er natürlich nicht, aber das wäre auch illusorisch gewesen, etwas in diese Richtung zu erwarten. Wir haben in den letzten 30 Jahren, und wie gesagt, da sind Politiker und Politikerinnen jeder Couleur dafür verantwortlich. Das ist mir zu billig, da heute immer den Gülleeimer über der Ampelkoalition niederrieseln zu lassen. Sie hat etwas geerbt, was schon ziemlich in den Schlamm gefahren war. Wir haben uns einfach über die letzten Jahrzehnte einen Sozialhaushalt aufgebaut, der langfristig nicht finanzierbar ist. Und das größte Problem steht ja noch vor unserer Haustür. Das ist die Subvention für die gesetzliche Altersrente. Heute sind das im Haushalt circa 115 Milliarden, ein durchaus erklicklicher Betrag. Verglichen mit dem, was der Zuschuss für die gesetzliche Altersrente in 10 Jahren sein wird, ist es allerdings vergleichbar klein. Wir müssen davon ausgehen, dass in 10 Jahren ungefähr 260 Milliarden des Bundeshaushaltes nur für den Zuschuss für die gesetzliche Altersrente verwandt wird. Das ist deutlich mehr als die Hälfte des Bundeshaushaltes. Das zeigt die Dimension, in die wir hier hineinsteuern. Und die Diskussion um den Bundeshaushalt heute ist leider Gottes ein Vorgeschmack nur der Diskussionen, die wir in den nächsten Jahren führen werden. Und das ist für jeden, der halbwegs rational denkt, klar, wir werden um eine Aufhebung der Schuldenbremse nicht herumkommen, weil wir es uns sozialpolitisch überhaupt nicht leisten können, die ohnehin schon sehr, sehr schmale deutsche gesetzliche Rente weiter durch den Bund zu subventionieren. Je eher wir das der Bevölkerung klar machen, je eher wir der Bevölkerung rein Wein einschütten, desto besser.
Ist denn oder wie kann man das denn einordnen, wenn man die Schuldenbremse auflöst, aufweicht? Da wird ja auch immer viel Tamtam drum gemacht. Ich sag mal, Schulden für Investitionen werden ja grundsätzlich eher mal als gut angesehen. Schulden für Sozialausgaben eher als nicht so, weil das Geld nicht wieder reinkommt. Würden Sie da auch unterscheiden oder sagen Sie, wir müssen halt die Schuldenbremse auflockern für Sozialausgaben, weil es sonst anders gar nicht mehr geht?
Ja, es geht einfach nicht anders. Wir können uns diese intellektuellen Diskussionen, die Sie gerade eben angesprochen haben, die natürlich im Prinzip absolut richtig sind, die können wir uns irgendwie an die Wand nageln und immer wieder darauf verweisen, so wäre es eigentlich schön, wenn. Aber das ist völlig unrealistisch und es ist noch aus einem zweiten Grund unrealistisch. Wir befinden uns in Deutschland ja in einem Eurozonen-Währungsraum, in dem alle anderen oder die meisten anderen Staaten eine vergleichbare Regelung wie unsere Schuldenbremse gar nicht kennen. Und die machen sich's ganz einfach. Die zünden einen Schuldenturbo nach dem anderen, weil sie sagen, naja, solange die Deutschen so vor sich hinknausern über ihre Schuldenbremse und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit, was Infrastruktur, was Bildung, was Technologie angeht, künstlich kastrieren, so lange kann ich mich ja auf der Solidität der Deutschen ausruhen, weil die ganze Investmentgilde wird sagen, naja, also die Franzosen, die arbeiten unsolide, die Italiener so mittelprächtig, die Belgier haben auch immer ihre Schwierigkeiten, aber am Ende zahlen ja ohnehin die Deutschen die Zeche. Und deswegen sind die europäischen Zinsen weiter auf diesem relativ tiefen Niveau. Wir müssen langsam durchdringen als Deutsche, dass wir uns eigentlich rein spieltheoretisch, und Sie können sich vorstellen, das geht mir genauso gegen die Hutschnur, wie es wahrscheinlich Christian Lindner gegen die Hutschnur geht, aber wir müssen doch in spieltheoretischen Dimensionen auch nachdenken dürfen, dass wir uns eigentlich an die Spitze der Schuldenmacher setzen müssten. Frei nach dem Motto, naja, die Ausgaben für den Sozialstaat, die sind gegeben, daran können wir jetzt kurzfristig wenig ändern. Die Suppe haben uns die Vorgängerregierungen eingebrockt. Wir müssen jetzt massiv Schulden obendrauf satteln für das, was Sie gerade eben angesprochen haben, die nachhaltig relevanten Ausgaben, Infrastruktur, Nachhaltigkeit in der Energieversorgung, Bildung und Ähnliches, da fällt uns wahrscheinlich genügend ein. Und dann einfach die schwäbische Hausfrau sein lassen und Geld ausgeben, wie es die Griechen und die Italiener und die Franzosen in ihren besten Zeiten gemacht haben. Und natürlich müssen wir zusätzlich auch noch künstliche Hemmnisse abbauen. Die Griechen führen uns das inzwischen vor mit ihrer 6-Tage-Woche, die ja nur auf den ersten Blick ein Gräuel für Arbeitnehmer ist. Wenn man sich die Zuschläge anschaut, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen dann für Samstag- und Sonntagarbeit, für Arbeit im Bereich der etwas schwierigeren Schichten in der Nacht anschaut, dann kann man durchaus realisieren, okay, für 50% plus Zuschlag überlege ich mir vielleicht auch mal am Samstag oder Sonntag zu arbeiten. Diese regulativen Hemmnisse müssen wir aufheben und in freiwillige, aber klar mit sinnvollen Anreizsystemen versehene Strukturen umbauen, logischerweise auch verbunden mit einer massiven Reduktion unserer Regulation, unserer Bürokratie, die ist ja inzwischen ein solch dramatisches Hemmnis geworden, dass viele Unternehmer und Unternehmerinnen einfach sagen, das macht keinen Spaß mehr.
Herr von Rand, kommen wir ein bisschen auch noch zu den Märkten. Bleiben wir dann vorerst passend zum Thema in Deutschland. Wenn man sich den DAX anschaut, dann ging es in den letzten Tagen, in wenigen Wochen nochmal wieder ganz gut nach oben. Könnte man erstmal zufrieden sein, vergleicht man das dann aber auch wieder mit den US-Indizes. Und wohlgemerkt ist der DAX ja ein Performance-Index, also inklusive den Dividenden und die US-Börsen, US-Indizes ohne Dividenden. Dann klafft da doch wieder eine große Lücke. Also auch da sieht man, auch deutsche Aktien kommen hinter den US-Aktien nicht hinterher.
Ja, aber das ist eigentlich Zeitverschwendung. Wir haben ja gerade eben schon über Restriktionen in puncto Wettbewerbsfähigkeiten in Deutschland gesprochen. Darunter leiden natürlich auch viele deutsche Unternehmen. Die großen DAX-Unternehmen haben früh genug kapiert, wir müssen eben zunehmend Produktionsstellen ins Ausland verlagern, weil hier rechnet sich das nicht mehr. Was der DAX und DAX-Unternehmen können, ist für den Mittelstand, für die Basis der deutschen Volkswirtschaft viel schwieriger. Die können eben nicht mal auf Fingerschnipp sagen, wir verlagern die Produktion unserer Brötchen nach Brasilien oder nach Vietnam. Also insofern ist das sicher bei den DAX-Unternehmen noch deutlich weniger repräsentativ als beim MEX der Volkswirtschaft. Aber wir sollten noch endlich einmal aufhören, Investments in Unternehmen, und wir sprechen immer von Aktieninvestments, aber am Ende des Tages investieren wir ja in Unternehmen und nicht in Papiere, wegzunehmen von der nationalen Fragestellung. Ein gutes Geschäftsmodell ist ein gutes Geschäftsmodell, egal ob das jetzt in Bonn beheimatet ist oder in Sao Paulo. Und das ist das, was wir uns als allererstes fragen müssen. Nicht, ist das ein deutsches Geschäftsmodell, sondern ist es ein gutes. Und deswegen haben wir bei Flossbach von Storch schon mit Firmengründung vor etwas mehr als 25 Jahren gesagt, wir müssen versuchen, unseren deutschen Investoren klarzumachen, dass die Welt ihr Investmentspektrum ist. Das hat verschiedene Gründe. Einer der Gründe ist, viele Branchen finden wir in Deutschland überhaupt nicht. Branchen, die für unser tägliches Leben immer wichtiger werden. Also die ganze Technologie ist bei uns wahnsinnig unterrepräsentiert. Wir haben in Deutschland sehr viele sehr zyklische Branchen. Das bedeutet, der DAX ist tendenziell viel schwankungsanfälliger, als das zum Beispiel ein US-Aktienmarkt oder ein MSCI World ist. Und last but not least auch die Frage des Klumpenrisikos. Egal wie gut oder weniger gut die Situation der deutschen Wirtschaft ist, ich als Deutscher habe ohnehin per meinem Standort schon so viel Abhängigkeit von der Dynamik der deutschen Wirtschaft, dass ich nicht notwendigerweise dann auch noch mein frei verfügbares Geld möglichst ausschließlich in deutsche Unternehmen stecke, sondern hier die Möglichkeiten nutzen sollte, die mir der globale Kapitalmarkt gibt, eben dort Geld hinzuschicken, wo das beste Geschäftsmodell ist und natürlich auch ein sinnvoller rechtlicher Rahmen. Ein Geschäftsmodell in China, das super ist, unter einem chinesischen Präsident Xi Jinping, ist halt nur die Hälfte oder nur ein Viertel wert als das gleiche Geschäftsmodell in der Schweiz oder den USA.
Dann, das passt direkt die anschließende Frage, denn der IWF hat Ende vergangener Woche gesagt, in die Schwellenländer fließt wieder sehr, sehr, sehr viel Kapital. Und meine Frage dazu wäre gewesen, jetzt halt auch in die Schwellenländer, in die Emerging Markets investieren. Jetzt höre ich bei Ihnen gerade raus, China wird ja auch dazu gezählt, muss man wahrscheinlich ein bisschen mehr differenzieren.
Ja, natürlich. Man muss sich zunächst einmal immer die Frage stellen, bin ich als Eigentümer in einer Volkswirtschaft, in einem Land, auch sicher vor einer politischen Debatte, die wie Jan Böhmermann sie angesetzt hat, sagt, wir enteignen alle Aktionäre. Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in den USA nicht passieren. Das wird nicht in den Niederlanden, im UK oder der Schweiz passieren, weil im Prinzip die gesamte Bevölkerung Aktionäre darstellen und die werden sich nicht systematisch ins Bein schießen. Das kann passieren in einem Land, in dem die Aktionäre nur eine Minderheit darstellen, wie beispielsweise in Deutschland, oder in einem Land, in dem sie Aktionärsrechte eigentlich gar nicht kennen, wie das beispielsweise in Ländern der Fall ist, wie in China oder Russland. Das war ja sehr spannend, als Russland den Überfall auf die Ukraine durchgeführt hat, wurden ja Handelsbeschränkungen auf russische Aktien eingeführt. Völlig nachvollziehbar. Und viele unserer Kunden haben gefragt, ja, was macht ihr jetzt mit euren russischen Aktien? Habt ihr die Probleme auch? Wir hatten keine einzige russische Aktie, obwohl die im Vorfeld immer relativ günstig gewesen sind. Warum? Weil wir gesagt haben, Wladimir Putin kann mit einem Dekret sämtliche Aktionärsrechte außer Kraft setzen. Da habe ich als Investor nichts zu tun, auch wenn mir dann vielleicht mal eine kurzfristige Chance entgeht. Genauso ist das in China. In China hat Xi Jinping auch schon an den größten Unternehmen und an den wichtigsten Unternehmerpersönlichkeiten. Wir kennen alle die Gründer von Alibaba und von Tencent, Jack und Pony Ma, die beide, egal ob sie jetzt Freunde der kommunistischen Partei sind, wie Pony Ma oder weniger wie Jack Ma, die haben gezeigt, wie Aktionärsrechte in China interpretiert werden. Da müssen Sie, wenn Sie solche juristische Strukturen haben und man sich in Peking wie in Moskau auf die Schenkel klopft vor Gericht, wenn da irgendein Deutscher herkommt und sagt, ich möchte aber meine Aktionärsrechte einfordern, da müssen Sie gigantische Risikoprämien für diesen Mangel in die Bewertung mit aufnehmen. Und sehr oft sieht dann die Unternehmensbewertung um diese Komponente adjustiert nicht mehr ganz so attraktiv aus. Das gilt um Gottes Willen nicht für alle Schwellenländer. Indien zum Beispiel ist ein Land mit sehr, sehr langer Aktienkultur. Aber es ist schon sehr wichtig, dass man sich über solche Themen Gedanken macht. Und es hat einen Grund, warum Bewertungen in den USA und auch in der Schweiz systematisch höher sind als auch bei uns in Deutschland, weil die Verwurzelung des Aktionärs, der Aktionärin in der Gesellschaft, im juristischen System eine ganz, ganz andere ist und deswegen auch die Risikoprämie dafür ja sehr nahe bei Null ist.
Wenn wir da auch über die politischen Situationen sprechen, dann sollten wir auch einmal auf das Thema USA und Donald Trump zu sprechen kommen. Wir nehmen das Interview jetzt am Montag auf, also es wird erst ein paar Tage später erscheinen. Wir wissen nicht, was in der Zwischenzeit noch passiert, aber das zeigt ja USA weiterhin, ja, wie man immer sagt, sehr zerstritten. Da ist politisch auch sehr viel los. Aktuell sieht es so aus, als wenn Trump sehr gute Chancen hat, Präsident zu werden. Was bedeutet das für Sicherheit, Rechtssicherheit und auch für die Börsen?
Also wir sollten zunächst erstmal hier in Europa unsere eigenen Aufgaben erledigen auf der politischen Front, bevor wir im Glashaus sitzend uns Gedanken machen über die Situation in den USA. Wir haben angesichts der Parlamentswahl in Frankreich gesehen, wie zerstritten Frankreich ist. Wir haben ein Drittel links, wir haben ein Drittel rechts, ein Drittel in der Mitte. Es sieht wahrscheinlich in Deutschland nicht so viel anders aus. Die AfD ist zumindest immer noch ein sehr, sehr bedeutender Block, speziell in Ostdeutschland und unsere politische Klasse ist nun nicht über alle Zweifel erhaben, wie das vielleicht vor 20, 30 Jahren einmal Personen wie ein Helmut Schmidt, eventuell auch ein Willy Brandt gewesen ist, dass wir uns dann hinstellen konnten und sagen, also wir haben ja die Creme de la Creme an der politischen Spitze, dann können wir auch einfordern, dass in anderen Ländern die Creme de la Creme an die Spitze muss. Also das ist mal ein Vorwort, bevor ich die Diskussion um Donald Trump und Joe Biden führe. Das Schöne ist, beide waren schon 4 Jahre oder knapp 4 Jahre Präsidenten in den USA und die Welt ist nicht untergegangen. Zumindest mal für unseren Kapitalmarkt. Und am Ende des Tages ist das ja immer noch der Treiber dieser Diskussion, die wir hier führen. Die guten Unternehmen, und das gilt eigentlich für gute Unternehmen rund um die Welt, die sind deshalb gute Unternehmen, weil sie mit, vielleicht ist ein bisschen ein hartes Wort, mehr oder weniger kompetenter Politik umgehen gelernt haben. Gute Unternehmen müssen einen Plan B, C, D oder E in der Schublade haben. Das ist leider das, was die Politik sehr selten zu bieten hat. Meistens sind da doch sehr dogmatische Ansätze zu beobachten. Und deswegen gehen Unternehmen nicht deshalb unter, bloß weil die Politik mal einen ganz, ganz großen Schnitzer macht in der Wirtschaftspolitik. Sie werden sicher teilweise Phasen durchlaufen, die suboptimal sind. Und da sind wir auch bei den Wahlen in den USA. Die beiden Herren haben doch ein sehr unterschiedliches Verständnis von der Art und Weise, wie sie in Zukunft ihre Gesellschaft aufbauen wollen. Joe Biden eher in Richtung Big Government, also viel, viel näher am Sozialstaat europäischer und deutscher Prägung, während Donald Trump versucht, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen durchaus durch tiefere Steuern zu steigern, frei nach dem Motto, wir machen unsere Unternehmen so stark, dass sie im internationalen Wettbewerb nicht überholt werden können. Und das wird für die USA die beste Lösung sein. Am Ende liegt es nicht an mir zu entscheiden, was für die Welt und speziell natürlich auch für uns in Deutschland der bessere Weg ist. Es hätte mich nicht überrascht und auch schon vor dem Attentat, wenn am Ende des Tages die Amerikaner eher für die Wettbewerbsfähigkeit und weniger für Big Government gestimmt hätten. Wir haben jetzt logischerweise mit dem Gesundheitszustand von Joe Biden, der ja eher bemitleidenswert ist, und das ist sicher nichts, was Wahlstimmen bringt, und dem Attentat auf Donald Trump, das sicher auch einen gewissen Bonus generiert. Wir haben hier zwei Herren im Ring, von denen man sicher behaupten kann, es sind nicht die zwei besten Repräsentanten der wirklich großen Nation Vereinigte Staaten von Amerika.
Wie Sie aber gesagt haben, zum Schaden ist es scheinbar auch nicht, denn die US-Indizes sind alle auf Rekordniveau oder nahe Rekordhochs. Die Zinserwartung ist jetzt in den USA, dass es eventuell jetzt doch wieder Richtung 3 Zinssenkungen dieses Jahr noch geht, was ja lange nur bei 1-2 lag. Heißt es weiterhin dann freie Fahrt für die US-Börsen?
Also wir sind ja gestartet im Jahr, ich erinnere mich noch an Oktober 23 mit 7 Zinssenkungen. Da gab es ja super optimistische Analysten. Ich weiß auch nicht, was die geraucht hatten, um auf solche Notbankaktivitäten zu kommen. Wir haben einen wirklich, wirklich sehr verantwortungsbewussten Chairman der US-Notenbank am Ruder. Jerome Powell macht das wirklich ausgezeichnet. Und er ist offen ehrlich und sagt, ich bin data-dependent. Ich schaue mir an, was die Wachstumszahlen, was die Inflationszahlen bringen. Und in Reaktion auf das Datenmaterial, was mir dann vorliegt, werde ich reagieren. Er hat vor 6 Wochen noch gesagt, boah, das, was an Inflationszahlen reinkommt, ist mir doch immer noch zu hoch, um über Zinssenkungen wirklich in näherer Zeit nachzudenken. Inzwischen hat er hier den Ton etwas milder gestimmt. Ich kann mir vorstellen, dass wir bis zum Ende des Jahres zumindest noch einen Zinssatzschritt nach unten sehen werden. Ob das am langen Ende, also bei den 5- oder 10-jährigen US Treasuries, große Veränderungen bringt, das kann ich mir kaum vorstellen. Wir haben eine Zinskurve, die eine Senkung am kurzen Ende schon einpreist. Ähnlich ist es ja auch bei uns in Europa, wo die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung sicher etwas größer ist. Vor allen Dingen deshalb, weil unsere Realwirtschaft natürlich speziell in den Leitvolkswirtschaften Deutschland und Frankreich nicht besonders dynamisch ist.
Jetzt sagen ja immer viele Experten und auch ganz viele Anleger schauen halt immer mit Argusaugen auf die Notenbanken und die Zinsentscheidungen. Die Zinsen wurden ja noch nicht groß gesenkt, in den USA noch gar nicht, in Europa ein bisschen. Die Börsen scheinen es trotzdem nicht so stark zu interessieren. Sind die Zinsen, gerade auch beim Thema KI und was wir alles für Strömungen haben, überhaupt noch so eminent wichtig für die Börsen wie früher?
Ja, die Zinsen sind schon noch relevant für die Bewertung speziell, für die Bewertung von Unternehmen, deren Gewinne in der weiten Zukunft liegen, also in die Technologie, bei denen man erwartet, okay, vor allen Dingen in 5, 10, 15, 20 Jahren wird die Gewinnentwicklung sehr erfreulich sein. Und dann ist es schon relevant, ob ich diese zukünftigen Gewinne dann mit 1% oder mit 6% diskontiere. Also sie sind schon relevant für die Bewertungsdiskussion, aber, und dafür möchte ich definitiv warnen, die Aussage, fallende Zinsen sind gut für den Markt und steigende Zinsen sind schlecht für den Markt, die ist so von der Performance der Aktienindizes definitiv nicht bestätigt, was ja auch logisch ist. Wann steigen Zinsen? Zwei Komponenten. Komponente A, die Wirtschaft läuft besser. Und Komponente B, die Inflation steigt schneller. Das sind für die Gewinnentwicklung der Unternehmen nicht die schlechtesten Voraussetzungen. Gewinne sind nominal. Wenn die Inflation steigt, steigen die Gewinne. Wenn die Wirtschaft floriert, dann wird normalerweise ein organisches Wachstum auch zur Gewinnsteigerung beitragen. Wenn die Zinsen fallen, hat das meistens einen guten Grund. Die Notenbanken machen das ja nicht nur aus Jux und Tollerei, sondern sie wollen beispielsweise eine Rezession verhindern oder die Inflation ist deutlich zurückgekommen. Das sind beides keine guten Nachrichten für die Unternehmensgewinne. Deswegen ist es immer sehr einfach dahergesagt, naja, es wäre gut für Unternehmen, wenn die Zinsen fallen. In der Realität ist das nicht wirklich der Fall. Erst wenn sich die tiefen Zinsen stabilisieren, dann ist das normalerweise ein gutes Argument, weil das Schlimmste ist durch. Dann schaut man wieder stärker auf die Bewertungen. Flapsig, wie das oft in den Kommentaren gebraucht wird, können das zumindest unsere Statistiken definitiv nicht bestätigen.
Was sagen Ihre Statistiken und die Datenlage denn jetzt für die Sommermonate und für den dann irgendwann beginnenden Herbst bis zu den US-Präsidentschaftswahlen voraus? Wären es eher schwache Monate? Wird es unruhig?
Da sagen die gar nichts voraus, weil kein Mensch, der halbwegs seriöse Marktanalyse betreibt, kann hier Prognosen abgeben. Schlicht und einfach deshalb, weil sie ja nie wissen, was an externen Effekten und Schocks eintreten kann. Stellen Sie jetzt mal vor, das Attentat auf Donald Trump wäre mal 3 oder 4 Zentimeter, was die Ausrichtung des Geschosses angeht, mehr nach rechts gewandert. Dann hätten wir wahrscheinlich an den Börsen ganz andere Turbulenzen und keiner von uns wäre ernsthaft mit der Prognose, es gibt ein Attentat auf Donald Trump, das Erfolg hat, in seine Börsenanalyse eingestiegen. Nein, das ist völliger Humbug, sich hinzustellen als seriöser Investor. Und ich würde mal sagen, wir verstehen uns doch als seriöse Investoren und nicht als Trader und kurzfristige Spekulanten. Der versucht, die Unternehmen zu analysieren aufgrund ihrer realistisch zu erwartenden zukünftigen Gewinne und Cashflows, versucht, eine Bandbreite eines fairen Wertes zu definieren und freut sich dann, wenn der Börsenkurs unter dieser Bandbreite liegt, weil dann gibt es Grund zum Kaufen. Und er freut sich mit einem Auge, wenn er drüber ist, dann hat er Grund zum Verkaufen, muss sich dann aber auch Gedanken machen, was gibt es denn als Alternative, weil verkauft ist dann immer leicht, aber woanders attraktiver einzusteigen ist dann meistens nicht ganz so einfach und daran scheitern ja auch sehr viele Privatanleger, die mal einen wirklich gute Investmentidee gefunden haben, dann sind sie ausgestiegen. Und dann fragen sie sich, was mache ich jetzt mit dem Geld? Und dann liegt es dann wieder im Festgeld ist mit 2,675% verzinst und kann nicht ganz mithalten mit dem, was wir jetzt haben. Was sicher nicht ganz unrealistisch ist zu erwarten in den nächsten 6 bis 12 Monaten, ist eine gewisse Verbreiterung des Marktes. Dass also diese Zuflüsse speziell in 10 ausgewählte globale Unternehmen so ein bisschen die Spitze finden und wieder relativ mehr Geld übrig bleibt für den breiteren Markt. Bewegungen, wie wir sie beispielsweise am letzten Donnerstag mal gesehen haben, könnten in den nächsten 6 bis 9 Monaten öfter zu beobachten sein. Das bedeutet nicht, dass die Technologieaktien alle in den Boden fallen, aber dass die Performance-Lücke zwischen der großen Technologie und dem breiten Markt etwas weniger stark ausfällt. Das würde ich mir schon zutrauen zu prognostizieren. Mhm.
Herr von Rennes, jetzt hatten wir schon das Thema Immobilien, jetzt natürlich die Aktienmärkte. Abseits noch von diesen beiden Anlageklassen, wie blicken Sie im Moment auf Edelmetalle? Gold wieder relativ nah am Rekordhoch oder bei dem Thema Kryptowährung war zuletzt wieder mehr passiert. Auch für Sie Edelmetalle, Kryptowährungen, valide Optionen zum Beimischen?
Nicht alle. Also wir sind seit vielen, vielen Jahren, seit 2007, 2008 mit durchschnittlich 5 bis 10%, je nach Risikokategorie unserer Mischfonds in physischem, wo immer möglich, in physischem Gold investiert. Das hat verschiedene Gründe. Es ist unserer Meinung nach die beste Versicherung gegen die bekannten und unbekannten Risiken im Finanzsystem. Es ist die ultimative Währung. Und da machen wir uns auch gar keine Gedanken über Trading. Das ist einfach ein relativ fester Block, um die 10%. Wenn der über die Performance wie in den letzten Monaten dann etwas größer wird, dann fällt man da vielleicht hier und da etwas zurück, um wieder in Richtung 10% zu kommen. Aber das ist eine relativ stabile Position. Darüber hinaus sind wir nicht aktiv, weder in alternativen Edelmetallen. Das sind einfach die physischen Mengen zu gigantisch. Denken Sie mal, Sie wollen 100.000 Euro in Silber anlegen. Das ist eine ganze Menge. Da müssen Sie erstmal einen Lagerplatz finden. In Gold ist das relativ überschaubar. Und Krypto-Themen. Wir haben noch keinen gefunden, der in der Lage war, uns einen fairen Wert für Krypto-Investments zu generieren. Wir können für unsere Kunden kein Investment tätigen, zumindest in dem Investmentprozess, der unser Haus treibt, der sehr stark basiert auf fundamentalen fairen Werten, indem wir Kryptowährungen investieren. Das ist meiner Meinung nach nicht zu verantworten, zumindest für uns nicht. Ich muss aber gestehen, ich habe aus purer intellektueller Neugier im Jahr 2015 für mich privat Bitcoin gekauft bei 205 Euro. Das ist natürlich jetzt bei 62.000 Dollar ein durchaus erklicklicher Anstieg. Ich habe bei 1.000 Euro dann ein Viertel verkauft der Position, um sie glattzustellen. Der Rest ist immer noch im Depot und der wird wahrscheinlich auch noch im Depot bleiben oder in meinem Wallet, wenn ich der einst nicht mehr da bin. Ich würde mal sagen, bei 10 Millionen pro Bitcoin würde ich dann auch mit mir reden lassen. Nein, Spaß beiseite. Es gibt da eben keinen, der sagen kann, der richtige Kurs sind 205 Euro oder 10 Millionen. Und solange ich da nicht in der Lage bin oder einer meiner Kolleginnen oder Kollegen, wir da ansatzweise, und ich würde durchaus auch eine breite Bandbreite akzeptieren, etwas auf den Tisch zu legen, solange ist das nichts, was wir in die Kundendepots reinkaufen.
War ja dann nicht der schlechteste Bitcoin-Kauf, wenn Sie schon seit 2015 dabei sind.
Ja, das war einfach der Versuch der Umsetzung der Greater Fool Theory. Wenn Sie 2015 bei einer Veranstaltung von Bitcoin gesprochen haben und einfach mal so in die Runde gefragt haben, wer von Ihnen hat denn Bitcoins und wer von Ihnen weiß überhaupt, was das ist, dann sind bei 1.000 Leuten vielleicht zwei Hände hochgegangen. Sind Sie dann auch als älterer Herr, der so manche Blase am Kapitalmarkt erlebt hat, durchaus verleitet zu sagen, okay, ich glaube, es ist eine faire Annahme, dass in 10 Jahren nicht nur zwei Leute die Hände hochheben, die wollen dann alle was kaufen. Der Bitcoin ist, was das Emissionsvolumen angeht, beschränkt. Es werden wahrscheinlich mehr dazu kommen, als neue Bitcoin-Stücke emittiert werden. Das ist dann perfekt Greater Fool umgesetzt. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass auch ein Wert von 62.000 Dollar hinter einem Bitcoin steht. Ich weiß es echt nicht. Natürlich freue ich mich immer einen Ast, wenn es mal wieder nach oben geht. Und meine Kolleginnen und Kollegen auch, weil die wissen, ich habe ihnen was versprochen für den Fall, dass die 100.000 erreicht wird. Aber das hat mit fundamentaler Analyse überhaupt nichts zu tun. Das ist pure Spielerei. Da hätte ich das Geld auch Lotto, Toto, Ringquintett machen können oder jetzt auf den Fußball-Europameister setzen. Wahrscheinlich hätte ich mit Spanien sogar gar nicht so falsch gelegen.
Dann müssen wir nochmal ein Update machen, wenn der Bitcoin-Preis die 100.000 geknackt hat.
Jetzt aber das können wir gerne machen.
Als letzte Frage.
Wir machen es dann aber auch, wenn er bei 20.000 steht.
Dann müssen wir das auch machen. Okay, darauf lasse ich mich ein. Herr Fahnrand, als allerletzte Frage fürs Interview. Wir haben ja jetzt einen großen Bogen geschlagen. Sicherlich nicht alle Themen abgedeckt, die man auch immer abdecken könnte. Jetzt ein Thema. Was beschäftigt Sie jetzt aktuell noch, was wir nicht im Interview bislang hatten?
Also was mich echt beschäftigt und das überrascht wahrscheinlich keinen, ist, wie wir in Deutschland aus dem Kreislauf der politischen Herausforderungen wirklich herauskommen. Ob die Bereitschaft in der Bevölkerung wirklich vorhanden ist, auf scheinbar berechtigte Ansprüche zu verzichten. Weil wenn wir das nicht tun, wenn wir weiter in der Politik so tun, als könnten wir alle Wünsch dir was Themen mit einem gewissen Obolus bedienen, dann befürchte ich, dass wir in 50 Jahren auf Deutschland so zurückblicken, wie wir es heute auf Argentinien und Brasilien tun. Weil wir dürfen nicht vergessen, auch Volkswirtschaften, die lange Zeit in der Spitzengruppe der globalen Volkswirtschaften gewesen sind, können deutlich zurückfallen, wenn es systematisch und dauerhaft eine Aneinanderreihung an schlechten politischen Entscheidungen gibt. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren Argentinien und Brasilien, der ganze Bereich Lateinamerikas, eine der wohlhabendsten Regionen auf der Welt. Sie kennen vielleicht das Haus in Montevideo. Also das war schon für viele Menschen wirklich ein Traum, dorthin zu kommen. Und wenn Sie sich heute anschauen, was in diesen Volkswirtschaften für ökonomische Probleme vorhanden sind, durch welche politischen, ökonomischen, inflationären Zeiten diese Länder durch mussten, dann ist das etwas, was nicht erstrebenswert ist. Und deswegen komme ich gerne mit solchen Beispielen, um den Menschen wirklich klar zu machen, Kopf in den Sand ist keine gute Strategie, weder bei der Geldanlage noch bei der Entwicklung einer Gesellschaft.
Herr Vornran, ganz herzlichen Dank für das Interview und die aktuellen Einschätzungen. War wie immer inspirierend und bereichernd. Herzlichen Dank.
Gern geschehen.
Und somit bleibt mir wie immer am Ende nur zu sagen, bleibt investiert.